Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hallo Christoph.
Heute widmen wir uns einem Thema, das die Meinungen und die Geister spaltet. Mal liebt man sie, mal verflucht man sie. Die Rede ist ja von der Deutschen Bahn. Sie ist eines der größten und traditionsreichsten Transportunternehmen Europas.
Aber um hier ein bisschen genauer zu sein, wir wollen nicht über die Deutsche Bahn an sich, sondern über die App der Deutschen Bahn sprechen.
Die Deutsche Bahn hat nämlich in den vergangenen Jahren sich zu einem Vorreiter in der digitalen Transformation des öffentlichen Verkehrs entwickelt. Zumindest behauptet sie das und einige ihrer digitalen Produkte legen tatsächlich Zeugnis in dieser Richtung ab.
Im Zentrum dieser Transformation steht die DB Navigator App, die als eine der am häufigsten genutzten Mobilitäts-Apps in Deutschland gilt. 34 Millionen Downloads verzeichnete die App bisher. Und die Bahn schreibt rund 9 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr auf ihrer digitalen Plattform. Also jener Plattform, auf der Web, App und viele andere digitale Outlets der Deutschen Bahn laufen. Diese Plattform ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Digitalisierung im Verkehrssektor.
Wie erreicht man das? 34 Millionen Downloads und auf der gesamten Plattform 9 Milliarden Umsatz hat natürlich viel mit dem Produkt, dem Bahnverkehr als solchen zu tun, aber vieles eben auch mit dem Ticketbuchungssystem. Und genau dieses Ticketing-System soll den Umbruch markieren hin zu einem kundenorientierten, vernetzten und zukunftsgerichteten Mobilitätsdienstleister.
Und darüber hören wir jetzt mehr. Starten wir in die Folge.
Genau, auf geht's in die Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Ralf Gernhold.
Ralf Gernhold ist Leiter IT-Sales-Plattform Deutsche Bahn Fernverkehr. Bereits in den 90er Jahren begann sich Ralf Gernhold mit früheren Innovationen zu beschäftigen. So war er Teil des Aufbaus eines satellitengestützten Autobahnmautsystems und unterstützte die Implementierung der digitalen Omnichannel-Marketing-Plattform für die 30 Millionen Mitglieder von Miles & More. Seine Erfahrungen reichen bis hin zur Entwicklung eines mobilen Shopping-Tools mit modernster Bilderkennung und maschinellen Lernfunktionen. Heute gestaltet Ralf die Zukunft der Mobilität nachhaltig und digital. In seiner Position als IT-Leiter und Sales-Plattform setzt er sich nämlich dafür ein, die Verbindung zwischen Anbieter und Nutzer für mehr Flexibilität, Innovation und Effizienz zu stärken. Wir hören ins Interview.
Ralf Gernhold, schön, dass Sie mit dabei sind. Guten Tag.
Guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
Wer mit der Bahn fährt, der kennt die DB Navigator App, hat sie auf dem Handy, benutzt sie wahrscheinlich für alle möglichen Funktionen. Wie zufrieden, Herr Gernhold, sind Sie mit Ihrer App?
Wenn man selber damit zu tun hat und verantwortlich ist, bin ich erstmal nie zufrieden. Es gibt immer Ecken, wo wir reinschauen, wo wir auch Kundenfeedback bekommen, wo wir sagen, dass wir da noch optimieren und auch optimieren werden. Vielleicht, was es dann noch so dazukommt, kann man sicherlich gerne auch drüber sprechen, um so einen Ausblick zu geben. Wenn wir jetzt erstmal über den Relaunch sprechen, dann sind wir sehr zufrieden. Wir sind deshalb sehr zufrieden, weil wir, sagen wir es mal klar, keinen großen Fail hingelegt haben. Wenn ich mit dem Vorstand drüber gesprochen habe, dann haben die gesagt, nur kein Relaunch wie bei der Bank XYZ und hoffentlich funktioniert das alle. Alle haben einen großen Respekt gehabt. Hoffentlich verlieren wir keinen Umsatz und keine Einnahmen und ich glaube, das haben wir geschafft.
Sagen Sie uns doch vielleicht einfach mal die groben Rahmendaten. Wie viele Menschen haben sich die App heruntergeladen?
Wir haben ungefähr 34 Millionen Downloads in Deutschland. Man kann so sagen, so jede zweite kommt mit dem System mindestens einmal im Jahr in Berührung. Wir haben eine sehr, sehr hohe Reichweite. Und wir persönlich merken das immer in der Reichweite, wenn bei uns mal was nicht funktioniert, weil dann kann ich das entweder in der Tagesschau oder in der Bildzeitung lesen. Und das sind die Dinge, die in meinem Zielsystem unbedingt zu vermeiden sind.
34 Millionen und wie viele Tickets werden da pro Jahr ungefähr verkauft und wie viel Umsatz macht das Ganze?
Wir ziehen über die Plattform etwa 9 Milliarden Euro Umsatz, also etwa jeder Euro, den wir im Personenverkehr oder besser fast jeder Euro, den wir im Personenverkehr an Tickets verkaufen, geht über diese Plattform und wir geben pro Tag etwa 1 Million Tickets aus.
Und damit, wenn Sie Plattform sagen, meinen Sie nur die App oder meinen Sie auch die Webseite?
Für uns ist die App immer nur so Tip of the Iceberg. Ja, das heißt, das ist das Interface zum Kunden, genauso wie die Bahn.de ein Interface zu dem Kunden ist, genauso wie die Reisezentrensysteme ein Interface zu den Kunden sind. Und was die wenigsten wissen, wir haben etwa noch 351 deutsche und europäische Partner an das System angebunden. Und ein wesentlicher Teil dieses Vertriebssystems und auch von der App, und das ist der Unterschied zu dem, was wir vorher gesehen haben, ist, dass wir Omnichannel-fähig sind. Das heißt, ich habe den gleichen Blick im Reisezentrum auf den Kunden, wie auf der App, wie auf Mobile, wie vielleicht auch bei einem Partner. Das ist das, was uns wichtig war. Und deshalb nehmen wir dieses Vertriebssystem immer zusammen und die App ist eins unserer beliebtesten Schaufenster.
Wenn man jetzt in Zahlen ausdrücken würde, wie viele Leute buchen ihr Ticket über die App prozentual im Verhältnis zu denen, die über die Webseite kommen oder physischen Kontakt im Reisezentrum suchen?
Also Reisezentrum geht zurück. Reisezentrum sind vielleicht noch 10-15% und ehrlicherweise kommen ins Reisezentrum eher die Menschen, die, ich sag mal, ein größeres, ein schwierigeres Problem haben. Die App sind etwa 35% und der Rest läuft dann quasi über die Bahn.de. Die App wieder ist sehr stark genutzt für Information und Ad-hoc-Kauf. Plane ich nicht so sehr drüber, aber ich schaue, fährt mein Zug, kann ich schnell ein Ticket kaufen, kann ich aber auch schnell ein Ticket im öffentlichen Personenverkehr kaufen, während die Webanwendung stark frequentiert ist, wenn ich längere Recherche machen will und ich suche tatsächlich das beste Verkehrsmittel zu der Zeit X.
Ich benutze Ihre App selber sehr intensiv, die Webseite auch. Und jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit, all die Fragen zu stellen, die mir immer schon durch den Kopf gespuckt sind und glaube, habe den richtigen Menschen jetzt im Gespräch. Eine Frage ist, wie schaffen Sie das, so viele unterschiedliche Informationsquellen anzubinden und zugänglich zu machen? Ich nehme mal als Beispiel Zugverspätung, wann der Zug kommt, Zugreihung, Zugrichtung, in welche Richtung fährt der Zug jetzt wirklich? Mein Eindruck ist, ich kann mich täuschen, dass die Informationen in der App aktueller sind als auf den Bahnsteiganzeigen. Wie schaffen Sie das, so viele Informationen aus so vielen Subsystemen so auf die App zu bekommen, dass ich auf dem Bahnsteig ein Bild der Wirklichkeit bekomme, das oft präziser ist als das Bild, das mir die Wirklichkeit selber liefert?
Ich glaube, das ist wichtig. Wir finden uns in einem großen System, Ökosystem. Wir haben einmal das Vertriebssystem mit den, ich nenne das immer Touchpoints oder Schaufenstern für unseren Kunden, in der wir uns sehr stark Fahrplan, Auskunft, Reiseinformation und Servicing kümmern an der Stelle. Und wir haben sehr viele Subsysteme, die zuliefern. Zum Beispiel aus der Produktion die Fahrplaninformation. Das heißt, wir haben einmal einen Fahrplan, einen sogenannten Solf-Fahrplan, wir haben einen Ist-Fahrplan und wir haben dann quasi das aktuelle Reisegeschehen. Und diese werden über Services quasi in Echtzeit immer wieder in unser System reingemescht. Dann werden quasi die Zuginformationen, wo ist mein Zug, mit dem Fahrplan abgeglichen und daraus dann die entsprechende Verspätung errechnet und generiert. Das heißt, das ist ein sehr, sehr mächtiges und großes System, was dahinter steht.
Aber das muss doch eine Schnittstellen-Horrorlandschaft sein, oder?
Ja, also wir haben, glaube ich, eine sehr gute API-Landschaft und sind sehr eng im Kontakt mit unseren eigenen Schnittstellenpartnern, indem wir Vereinbarungen getroffen haben, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Das, was nicht so gut funktioniert, das ist das, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben quasi ein zentrales System, welches für die reisenden Informationen zur Verfügung ist. Die liefern dann quasi an die entsprechenden Touchpoints die Daten. Und jetzt kommt's, wir sind ein sehr modernes System, können diese Daten sehr, sehr schnell verarbeiten, an die Touchpoints weitergeben. An den Bahnhöfen ist der Weg manchmal länger und daher kommen auf einmal Latenzzeiten. Das heißt, da gibt es ein eigenes Reiseinformationssystem, was wir sehen, die verarbeiten wieder die Daten, aber in einer anderen Zeit und daher kommen die Differenzen. Und da wir etwas moderner sind, sind wir zurzeit schneller, arbeiten aber daran, dass das angepasst wird, weil das den Kunden am Ende des Tages verwirrt. Und wir wollen auf keinen Fall bei Verspätungen unsere Fahrgäste verwirren.
Sie hatten gerade gesagt, dass die Systeminformationen über Schnittstellen in Ihr System reingematcht werden, abgeloadet werden. Wie oft passiert das? Was ist die Granularität? Ist das jede Minute, 30 Sekunden, alle 5 Minuten?
Es wird in Echtzeit reingepusht. Sobald wir eine Veränderung haben, kommt das zu uns und dann wird es verarbeitet.
Nun kann man bei Ihnen auch, wenn man sich in den Zug auf seinen reservierten Platz gesetzt hat, ein Online-Check-in machen, dann muss die Fahrkarte nicht mehr kontrolliert werden. Man kann sich gleich der Arbeit oder dem Schlafen oder dem Unterhalten widmen, wird nicht mehr von dem Zugbegleiter gestört. Gleichzeitig aber funktioniert in den Zügen, das ist nicht Ihr Thema, aber trotzdem für viele Zugreisenden ein Thema, funktioniert im Zug das Netz nicht richtig. Wie machen Sie das denn, dass die Information, ich habe mich auf einen Platz gesetzt, habe mich online eingecheckt, in Ihrem System landet und dann auch gleichzeitig im Funkloch noch bei dem Zugbegleiter erscheint, der, keine Ahnung, 3 Minuten später den Gang runterkommt und tatsächlich sieht, aha, der hat sich eingecheckt, den muss ich nicht mehr nach dem Ticket fragen. Wie machen Sie das in dieser doch sehr stark lückenbehafteten IT- oder Telekommunikationsumgebung?
Unsere Systeme im Zug, die müssen offline-fähig sein. Also bedeutet, wir haben in der Bahn das Problem, meistens ist es weniger, dass das WLAN im Netz nicht funktioniert, sondern so wie Sie gesagt haben, wir haben ein Funklochproblem. Das heißt, wir haben keinen Netzprovider und können dann nicht kommunizieren. Und das bedeutet, unsere Kontrollsysteme und dieses Handheld oder die, was wir im Zug jetzt sehen, im Fernverkehr und im Nahverkehr, ist unser Kontrollsystem. Das ist dazu da, Ticket zu kontrollieren. Das muss auch offline funktionieren. Das heißt, es speichert die Daten auf der einen Seite bei sich. Und zum anderen sind wir in der Lage, im Zug, jetzt zum Beispiel bei dem Thema KCI, über das lokale WLAN,
KCI, was
wir
heißt
haben,
was?
Über das lokale WLAN. Wir haben ja im Zug ein lokales WLAN. Also in dem wir unterwegs sind, quasi offline genau diese Kontrollereignisse durchzuführen, zu überprüfen und auch den Check-in zu machen. Und dann, wenn wieder Netz da ist, wird es synchronisiert. Wir treiben da oder wir dürfen da manchmal auch zu unserem Leidwesen relativ viel Aufwand betreiben, weil alle unsere Services im Zug auch funktionieren müssen, wenn wir kein Netz haben.
Sie hatten gerade die Webseite angesprochen und die App. Viele Unternehmen, die Webseiten, das sind ja eigentlich alle Unternehmen, die Webseiten anbieten und Apps anbieten, müssen sich entscheiden, ob sie die App schlanker machen, mit weniger Funktionalität ausrüsten. Das kennt jeder, der Systeme benutzt, durch eigene leidvolle Erfahrung, dass man auf der App viele Funktionen nicht findet, die man auf der Webseite findet. Bei Ihnen scheint es, gefühlter Eindruck, persönlich subjektiver Eindruck, anders zu sein. Aus meinem persönlichen Eindruck ist die App sogar mächtiger als die Webseite. Kann das sein oder täusche ich mich da? Und wie haben Sie die App konstruiert und konzipiert im Vergleich zur Webseite?
Das Ziel, was wir gehabt haben bei der Konzeption und auch bei der Usability und bei der UI von der Webseite, dass sie weitgehend gleich funktionieren. Das heißt, dass die Userflows, die wir haben, gleich oder ähnlich sind. Das hat immer ein bisschen Einschränkungen, weil wir in der Regel in der App etwas weniger Fläche haben an der Stelle, aber das war uns wichtig. Das heißt, die gleichen UXler, die gleichen Spezialisten, die sich um die UI kümmern, kümmern sich sowohl um die App als auch um die Webseite, damit die weitgehend in der Funktionalität als auch im Userflow gleich aussehen und sich gleich anfühlen. Das ist uns sehr, sehr wichtig an der Stelle. Und das führt auch dazu, dass die Web- und die App-Teams integriert miteinander arbeiten. Das ist also für uns eins. Das ist der erste wichtige Teil. Der zweite Teil, und das ist quasi ein wesentlicher Teil im Relaunch gewesen, man stellt sich eine Auskunft, Ticketverkauf, Servicing und alle Prozesse, die dahinter sind, relativ trivial vor. Wenn man sich den alten Navigator anschaut, dann ist das ein sehr mächtiges Expertengerät geworden, wo wir über die viele lange, fast über 20 Jahre immer wieder neue Funktionalitäten, neue Menüpunkte dazugefügt haben. Ein super mächtiges Tool für Menschen, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, also für uns. Für Menschen, die sich nicht so viel damit beschäftigen konnten, konnte man sich da sehr, sehr schnell verlieren. Und ein Ziel war es für uns, die Komplexität, die wir uns quasi dort angelacht haben, maximal zu reduzieren. Also wir haben nur noch eine Auskunft, wir haben nur noch einen Userflow, wir haben noch eine Bezahlung. Wir haben es also wirklich versucht, einfach zu machen und gleich auf allen Kanälen. Das war uns wichtig an der Stelle. So plus, und das war auch beim Relaunch zum Teil der schmerzhafte Prozess. Wir haben auch versucht, Dinge wegzulassen, also um einfacher zu werden. Also weniger.
Beispiel?
Wir haben die Karte rausgenommen. Haben wir lange diskutiert. Wir haben gesagt, Karte braucht kein Mensch, weil jeder hat auf seinem Handy Google Maps oder Apple Maps an der Stelle. Das sind sehr, sehr mächtige Karten. Wir haben uns gefragt, was macht man eigentlich damit? Das hat beim Relaunch in den Feedbacks für sehr, sehr großen Unmut bei den Usern geführt. Und wir haben sie jetzt wieder eingeführt. Sie ist wieder da. Also Karte haben wir weggelassen. Wir haben Bahnhofstafeln haben wir weggelassen. Das ist eine Funktion gewesen. Da kann ich eingeben, ich bin jetzt am Bahnhof X, Y oder Z. Und da haben wir gesagt, braucht man ja eigentlich nicht. Ich habe ja eine App. Ich weiß ja, wo ich hinfahren will. Haben wir weggelassen. Gab es auch sehr negatives Feedback. Haben wir wieder hinzufügen können. Was haben wir noch weggelassen? Das war auch ein großes Thema, der Fahrtverlauf. Im alten System haben wir immer den Fahrtverlauf angezeigt von der ganzen Strecke. Also wenn ich von Hamburg nach München fahre und ich steige in Münster ein und fahre nur bis Frankfurt, haben wir trotzdem Hamburg-München angezeigt. Haben wir gesagt, kann ja eigentlich keinen interessieren. Ist doch viel besser, wenn man sagt, ich zeige nur die Fahrt an von Münster bis nach Frankfurt zum Beispiel. Haben wir ein unglaubliches, auch nicht so schönes Feedback bekommen, haben wir jetzt wieder eingeführt an der Stelle. Es gibt schon viele Dinge.
Weil man am Bahnsteig in Münster steht und den Zug halt nach München nehmen muss, weil das steht als Ziel drauf und eben nicht Frankfurt, weil der Zug fährt durch bis nach München. Ist das der Grund, warum die Leute das so haben wollten?
Ja, ich glaube, der Grund ist eher, dass man sagen will, ich gucke mal, wie der Fahrtverlauf so von Hamburg so läuft und ob es da schon Verspätungen gibt und was das für mich bedeutet. So richtig verstanden haben wir es nicht, aber wir haben es wieder eingefügt und das hat die Kundenzufriedenheit im System mit kleinen Maßnahmen quasi nach oben gebracht. Oder wir haben bewusst, unbewusst den Kalendereintrag rausgenommen. Also ich buche mir eine Reise und kriege einen automatischen Outlook oder Google Mail Eintrag. Ja, haben wir rausgenommen. Ist eine kleine Geschichte gewesen, hat aber einen sehr großen Impact gehabt. Also wir haben sehr, sehr viel von, wir werten so im Monat sogar 20.000 bis 30.000 Feedbacks aus, die über die Kanäle kommen. Wir versuchen, die zu clustern und wir haben sehr, sehr viel gelernt, tatsächlich nochmal, was unsere Fahrgäste und Fahrgästinnen dann auch tatsächlich da draußen interessiert.
Die Bahncard in die App hochzuladen, das habe ich nie geschafft in der alten App. Wahrscheinlich war es drin, ich habe bloß keine Ahnung, unter welchem Menüpunkt es stattfand. Jetzt ist es ganz einfach geworden. Ist das auch eine Sache, an der Sie gearbeitet haben, nämlich die physischen Vertriebsprodukte, die physisch ausgestellte Bahncard, das physisch ausgestellte Ticket leichter in die App hineinzubekommen, sodass es eine gemeinsame digitale Erlebniswelt wird?
Das ist unser großes Ziel. Unser großes Ziel, was wir haben, ist, alle Tickets, die wir haben, tatsächlich zu digitalisieren. Und die Bahncard ist sicherlich ein wesentlicher Teil und gerade die Bahncard 25 und 50 haben wir uns jetzt entschieden, die nur noch digital auszugeben. Das heißt, die physische Plastikkarte ist abgeschafft.
Das gilt ab wann?
Das gilt ab jetzt, also quasi ab Juni haben wir es eingeführt.
Und ist dann die digitale Karte mit einer RFID-Funktion verbunden, sodass man sie auch irgendwo vorhalten kann? Oder ist sie nur ein Bild, ein Foto, ein JPEG, das man vorzeigt auf Verlangen?
Also sie ist mit dem Ticket verbunden, man zeigt sie vor, aber in unserer Welt haben wir immer Merkmale in dem Bild, in dem generierten Bild, wo wir sagen würden, das sind Dinge, mit denen wir Betrug verhindern können. Das gilt für alle digitalen Tickets. Wir müssen immer sicherstellen, dass ich ein digitales Ticket, auch ein Deutschland-Ticket, nicht einfach abfotografiere als JPEG, an meine besten Freunde weiterschicke, die dann alle auch mit diesem Ticket fahren. Und dafür haben wir Merkmale in den Systemen, in denen wir das erkennen können.
Und die Merkmale sind ja viele Leute, die sowas entwickeln. Die sprechen sich nicht herum. Die kann man nicht nachmachen, selbst wenn sie sich herumsprechen.
Im Security-Bereich spricht sich alles herum und das ist immer ein gegenseitiges Aufrüsten miteinander. Aber das ist ein Branchenthema, das haben sie genauso auch in den Verbünden und bei anderen Tickets. Und ja, das wird sich rumsprechen und dann werden wir uns was Neues ausdenken.
In dem Zusammenhang habe ich gleich noch eine Frage zur Europameisterschaft und dem Ticketing dort. Vielleicht haben Sie es ein bisschen beobachtet als Ticketing-Experte, aber lassen Sie mich vielleicht zum Abschluss nochmal fragen, was möchten Sie denn in Zukunft in nächsten Generationen der DB Navigator-App noch ändern? Was fehlt noch? Was könnte noch besser werden?
Also wir arbeiten, und das kann man jetzt schon in den ersten Zügen sehen, wenn man genau hinguckt, an zwei Teilen. Der DB Navigator ist ja jetzt nicht nur für die Bahn da oder wir verkaufen oder bieten ja nicht unsere eigenen Services und Produkte an, sondern wir verkaufen mehr oder weniger den gesamten öffentlichen Personenverkehr über den DB-Navigator. Das heißt, da geht genauso gut, das Busticket kann darüber gekauft werden oder das U-Bahn-Ticket in die Reisekette aufgenommen werden. Das heißt, diesen Teil haben wir schon gemacht. Und wir sehen uns als Mobility-Plattform und wir haben drei große Ziele. Eins haben wir schon drüber gesprochen. Wir wollen unsere Produkte vollständig digitalisieren. Ich freue mich in der nächsten Zeit auf die digitale Bahncard 100, weil das hat gerade in Richtung Sicherheit nochmal ganz besondere Herausforderungen, die dahinter schauen. Dann ist das zweite, an dem wir stark arbeiten in den nächsten Wochen und Monaten, ist der Verkauf von internationalen Tickets. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Glasgow Case, dass man festgestellt hat, ich kann in Europa, gibt es nichts Unregulierteres als den Bahnmarkt. Und wenn ich von Warschau nach Barcelona fahren will, dann kann ich das eigentlich nirgendwo so richtig buchen. Und dafür gibt es jetzt einen europäischen Standard. Den werden wir einführen mit der Zeit, so dass ich auch in ganz Europa Tickets im Grunde genommen und Reiseketten kaufen können. Das heißt, ein bisschen größer nach draußen wollen wir werden. Und der dritte Teil ist, dass wir das Thema Alltagsmobilität mit in unserer Sprache relationsbezogener Mobilität miteinander verbinden. Das heißt, wie kann ich die letzte Meile füllen mit Scooter, mit Call-a-Bike, mit Shared Economy wie Autos, Demand Mobility, die jetzt immer stärker kommt. Das ist quasi der nächste Teil, um den wir uns kümmern. Und die ersten kleinen Pflänzchen kann man schon auf der Karte und im Navigator auch schon finden. Und da freue ich mich drauf, weil wir wollen Mobilität quasi steuern. Wir wollen Public Mobility für Deutschland und Europa leichter zugänglich machen, weil am Ende des Tages ist das auch unser Auftrag als Bahn quasi für die Mobilitätswende unseren Beitrag zu leisten und am Ende des Tages dann auch ein Stück weit für den Klimaschutz.
Herr Gernot, Sie kennen ja wahrscheinlich auch die App des Schweizer Bahnbetreibers SBB. Die haben ein wunderbares Feature. Würde mich interessieren, ob Sie auch daran arbeiten. Man schaltet einmal Geolocation frei und dann steigt man irgendwo in der Schweiz in eine Tram, also Straßenbahn, in irgendeinen Bus, in irgendeine S-Bahn, in irgendetwas ein, was rollt und auf Schienen rollt und in eine Bahn natürlich. Und das Gerät errechnet automatisch, von wo nach wo ich gefahren bin. Ich muss überhaupt nichts machen. Ich muss kein Ticket kaufen. Ich habe das mit meiner Kreditkarte verbunden. Ich habe immer das entsprechende Ticket und die haben das durch ihre Algorithmen offenbar so gelöst, dass jeder, dessen Verkehrsmittel ich nutze, an sein entsprechendes Geld kommt und die Usability ist, es gibt gar kein Ticket mehr, sondern das Gerät, wenn ich das wünsche, als Kunde beobachtet mich beim Fahren und sorgt einfach dafür, dass alle Beteiligten ihr Geld bekommen. Schwebt Ihnen sowas auch vor für Deutschland?
Wenn man ehrlich ist, und jetzt kommt die Überraschung, haben wir auch und wir bieten das im Regionalbereich auch Verbünden an. Das nennt sich bei uns Checking Me Out. Mhm. Jetzt kommt aber das Aber. Durch das Deutschland-Ticket, was wir eingeführt haben, hat das weniger Relevanz bekommen an der Stelle. Das heißt, es ist momentan interessanter zu sagen, ich nehme das Deutschland-Ticket, weil ich dort öffentliche Mobilität konkurrenzlos günstig anbiete. Und das führt dazu, dass dieses Thema, ich nenne das jetzt mal Pay-Per-Use, ja, oder bei uns eben Check-in, Be-out, dass ich das über eine RFID oder eine App mache, das geht eher in der Nachfrage zurück in den Verbünden.
Okay.
Aber könnten wir das? Ja. Die Frage ist, ob das in dem föderalen System gefragt ist. Und momentan ist die Konzentration eher, dass man sagt, das Deutschland-Ticket soll es noch einfacher lösen.
Die Schweiz sind noch föderaler als wir. Die haben mehr Kantonen pro Quadratkilometer als wir Bundesländer pro Quadratkilometer.
Ja, aber die Schweiz managen sehr zentral ihren öffentlichen Personenverkehr, ne? Und haben auch ihre Verbünde, soweit ich das verstanden habe, auch unter Kontrolle gebracht. Bei uns ist das Thema sehr föderal gelöst in einzelnen Verbünden, die jetzt quasi in eigenen Tarifsystemen mit eigenen Produkten unterwegs sind. Und ich persönlich bin ein großer Verfechter des Deutschland-Tickets, damit diese große Tarifvielfalt, die wir in Deutschland, insbesondere regional und im lokalen Verkehr haben, dass die abgebaut wird. Und so ein bisschen kann ich da mitsprechen, weil wir diese gesamte Tarifvielfalt in unserem System abgebildet haben. Das heißt, ich weiß in etwa, wie komplex das ist oder ich ahne das.
Herr Gernot, bevor wir nochmal ganz kurz zur Europameisterschaft kommen, die Frage an Sie, wie viele Leute arbeiten in Ihrem Team? Wie viele Menschen machen das, was wir gerade besprechen?
Also momentan sind es etwa in der Konzeption und Entwicklung 580 Menschen.
Und die Programmierung machen Sie in-house oder mit Dienstleistern?
Wir arbeiten in agilen Teams. Wir übernehmen quasi die Entwicklungsverantwortung selbst. Das heißt, wir haben nur ganz wenige Dinge outgesourced, die wir uns quasi als Gewerk einkaufen. Das heißt, die gesamte Produktentwicklung, die Programmierung machen wir selbst. Und wir sind aufgeteilt in den agilen Teams etwa 50-50, 50% intern, 50% quasi extern dazugekauft. Für uns ist es wichtig, wir arbeiten aber integriert zusammen, als ein Team.
Und auf welcher Cloud läuft das Ganze?
Momentan sind wir bei Amazon unterwegs, auf der AWS. Und ich glaube, Amazon und uns, wir haben uns aneinander gewöhnt, weil es ist schon ein etwas größeres System, was wir da abbilden.
Die Schwarzgruppe Kaufland Diedel baut eine eigene Cloud auf. Wird es auch mal eine Bahncloud geben?
Ich glaube nicht, dass es eine Bahncloud gibt. Also ich kenne zumindest keinen Plan davon. Ich begrüße sehr, das ist jetzt meine private Meinung, dass die Schwarzgruppe eine eigene Initiative macht, dass wir auch eine starke Infrastrukturdienstleister in Europa haben, weil more or less sind wir heute von den großen Hyperscalern primär von Amerika abhängig.
Herr Gernot, letzte Frage, Europameisterschaft, wie gerade schon angesprochen. Ziel der UEFA dieses Jahr war es, den Schwarzmarkt für Tickets zu bekämpfen. Meine Privatbeobachtung war, das hat ziemlich gut funktioniert. Also die Preise waren immer noch teuer, aber doch vergleichsweise erträglich. Es wurden nicht auf irgendwelchen grauen Plattformen oder schwarzen Plattformen riesige Second-Market-Preise angeboten. Und wenn man die Tickets dann bekommen hat in der App, dann konnte man sie wirklich nicht fotografieren, man konnte keine Screenshots machen, man konnte sie nicht weiterleiten. Aus Ihrer professionellen Sicht, ist es gelungen, den Schwarzmarkt trocken zu legen bei der EM?
Also ich glaube schon. Ich glaube, man hat sich da sehr bemüht, ja, auch im Rahmen von personalisierten Tickets. Ob das immer gelingt, ist schwierig und das weiß ich nicht. Was mir bei der EM aber aufgefallen ist, wenn man das jetzt mit der Copa America zum Beispiel vergleicht, wir haben an den Einlässen, wir haben mit den Fans, auch in Richtung Ausschreitung, haben wir für mich eine bemerkenswert ruhige EM erlebt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, ich würde den Hut vor den Organisatoren stellen, dass wir das so ruhig in Deutschland über die Bühne gekommen haben, sowohl vor dem Stadion, im Bereich Ticketing. Da habe ich wenig Beschwerden oder Complaints gehört.
Das ist doch eine richtige und sehr ermunternde Beobachtung. Ralf Gernot war das von der Deutschen Bahn. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren.
Vielen Dank, hat mir einen großen Spaß gemacht.
Mir auch. Danke sehr.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme mit, die Deutsche Bahn ist zufrieden mit dem Relaunch der App. Kontinuierliche Verbesserungen basierend auf dem Kundenfeedback sind aber weiterhin notwendig. Beispielsweise wurde die Kartenfunktion und die Anzeige der gesamten Zugverbindungen nach dem Relaunch wieder eingeführt, weil die Nutzer sich das gewünscht haben. Ein großer Teil des Erfolgs der App liegt in der Fähigkeit, Echtzeitinformationen bereitzustellen. Das geschieht durch die Integration zahlreicher Subsysteme, die Fahrplandaten und aktuelle Reiseinformationen liefern. Die App ist oft schneller und aktueller als die Anzeigen an den Bahnhöfen, was durch die moderne und effiziente Systemarchitektur der Bahn möglich wird.
Und ich nehme einige Punkte mit, die ich noch nicht wusste, beziehungsweise die ich interessant finde. Erstens, die Bahn denkt in einer Plattform. Sie denkt also nicht in App und Web und dem Ticketing-System am Schalter, sondern dahinter steckt eine gemeinsame Plattform. Das bedeutet, auch derjenige, der am Schalter auf traditionellem Wege ein Ticket verkauft, greift auf die gleiche Systeminfrastruktur zu wie App und Web. Das ist interessant, das ist holistisch gedacht und das führt dazu, dass es eine gemeinsame Single Source of Truth gibt, also ein gemeinsames Datenbanksystem mit allen notwendigen Informationen. Zweitens, wir haben gelernt, dass die App der neueren Fassung, also nach dem Relaunch, durchaus etwas schmaler geworden ist als ihr Vorgängermodell. Das Vorgängermodell war zu groß geworden. Es war sozusagen ein Expertensystem. Es war alles drin, aber die Konsumentinnen und Konsumenten konnten vieles nicht mehr finden, weil es auf irgendwelchen Untermenüpunkten begraben war. Den Mut zu haben, Funktionen auch wieder auszusortieren und damit die App zugänglicher zu machen, aber auch schmaler. Diesen Mut, den kann man in diesem Fall von der Bahn lernen und er scheint von den Kunden gutiert zu werden. Auch wenn nicht jede hinausgenommene, herausgeschobene Funktion tatsächlich draußen geblieben ist, sondern sie tatsächlich dann auf Kundenwunsch wieder eingeführt worden ist. Drittens, die Bahn schafft es sozusagen, einen digitalen Zwilling des Bahnverkehrs zu erzeugen, in dem alle möglichen Datenquellen in Realtime reingeschoben werden in das System. Und so ist es gelungen, dass die App aktueller ist als die Anzeigen auf den Bahnsteigen. Auch das ist interessant, weil es zeigt, dass solche Angebote wie die Bahn-App am besten dann funktionieren, wenn sie holistisch alle Datenangebote aufgreifen und darstellen, die insgesamt im System anfallen. Vierter und letzter Punkt, in Zukunft geht der Trend zu noch mehr Integration, diesmal zu europäischen Integration. Es endlich schaffen, dass man auf einem System bequem und zu festgelegten Preisen von Warschau bis Lissabon durchbuchen kann. Das ist eine Vision, an der die Bahn mit vielen anderen europäischen Verkehrsanbietern arbeitet. Integration, Integration, Integration. Schnittstelle, Schnittstelle, Schnittstelle und dann eine gute Oberfläche nach draußen. Das ist die Zusammenfassung dessen, was die Bahn hier geleistet hat. Und das verdient wirklich einigen Respekt.
Und das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Wann?
Am Dienstag, wie immer, um 5.55 Uhr.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.